Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo und guten Tag. Wir haben für Sie unsere schönsten Radiogesichter aufgesetzt, unsere Stimmen geölt und uns bestens vorbereitet. Wir, das sind Vera Linz und
Markus Richter, und wir haben uns für Sie inszeniert und wollen genau darüber heute reden. Denn Inszenierung ist im Netz sehr wichtig. Die Inhalte, die wir dort einstellen, sind selten spontan, sondern meist geplant und auf maximale Schönheit optimiert.
Wie dieses Verhaltensmuster sogar dazu führt, dass sich ganze Städte verändern und wie eine Video-App diesen Inszenierungswahn stoppen will, das besprechen wir heute hier in Breitband. Herzlich willkommen.
Außerdem werden wir einen Blick nach Griechenland werfen und uns erklären lassen, wie dort mit Hilfe der digitalen Währung Bitcoin die Auswirkungen der Krise umgangen werden sollen.
Und wir haben wieder neue Netzmusik mitgebracht, also Musik, die man einfach so teilen und hören kann, weil sie unter einer Creative Commons Lizenz steht. Die erste kommt aus Kanada. Dort reibt sich Joey Mossman als Daddy Hustle herum.
Und obwohl er erst 21 ist, hat er schon eine kleine musikalische Reise hinter sich. An seinen Wurzeln im Punkrock erinnern heute nur noch die Tattoos. Ansonsten hört sich der heutige Sound von Mossman nach Alternative Pop Rock an. Copacetic heißt die SCP von Steady Hustle und ein Track darauf, Smalls.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom in this room for one bedroom. You know that we can make room. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul plays from your earlier days has left you all alone. Put me in a steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you.
Topic.
My team and I, we've spent the last year plus building a new version of social, a new way to share, one that we feel bridges that uncanny valley. Real life is here, social media is here, and we're up here. This is Beam.
Ganz genau, in dieser Woche war es nämlich mal wieder soweit. Ein neuer App-Hype erblickte das Licht der Social-Media-Welt. Der Name Beam. Das Versprechen von Casey Neistat, den wir gerade eben gehört haben in einem Werbevideo. Der Unterschied zwischen echtem, authentischem Leben und inszenierter Darstellung in Social Media soll aufgelöst werden. Social Media soll lebensecht und authentisch werden durch Beam.
Große Versprechen, aber im Prinzip ist Beam nichts anderes als eine weitere Social-Video-App. Man nimmt ein kurzes Video auf und stellt es bei Beam online. Das Besondere ist, dass man beim Filmen nicht auf dem Display sieht, was man filmt und das Video auch gar nicht bearbeiten kann. Und jeder Nutzer kann das Video nur einmal sehen.
Wie das genau funktioniert und was uns das überhaupt bringt, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Und zwar von unserem Kollegen Daniel Fiene. Hallo Daniel.
Ja, hallo ihr zwei.
Wie funktioniert das genau, das Filmen mit Beam?
Also das Spannende ist, wenn man die App erstmal öffnet, es gibt keinen Record-Knopf, also einen Knopf, wo ich eine Aufnahme starte, sondern man muss sich das alles erst so ein bisschen erarbeiten, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt mein Smartphone an meine Brust halte, dann beginnt die Aufnahme, das Handy fängt dann an zu vibrieren, heißt Aufnahme läuft, nach ein paar Sekunden ist Stopp und dann vibriert es nochmal und in dem Moment wird das Video schon hochgeladen. Und dadurch, dass ich das Handy ja auch an meine Brust halte, kann ich gar nicht gucken, was auf dem Display ist. Ich habe es mal gecheckt, es ist tatsächlich schwarz. Also das ist eine ganz neue Art, wie man dann Video fürs Netz produziert.
Und das soll ja nach den Worten der Macher nichts anderes sein als eine Revolution.
Social Media, it's supposed to be a digital or virtual version of who we are as people.
Social Media soll Menschen zeigen, wie sie wirklich sind und nicht dieses völlig verzerrte, überinszenierte Bild zeigen mit Filtern, die unsere Augen blauer machen, als sie eigentlich sind, wirbt hier Beam-Macher Neistat nochmal in diesem Werbevideo und erzählt dann vor allem Funktionen auf die Beam verzichtet. Was kann die App denn jetzt tatsächlich nicht?
Also das finde ich wirklich interessant, dass es dann auch Sachen gibt, die man an anderen Apps eigentlich gewohnt ist. Also Videos können nicht geliked, geherzt oder weitergeleitet werden. Wenn ich mich anmelde, dann werden bei anderen Apps einem ja vorgeschlagen, dass die normalen Freunde von Facebook und Twitter direkt hinzugefügt werden. Das funktioniert auch nicht. Und ich kann dadurch, dass der Aufnahmemodus ja etwas anders ist, so wie ich das gerade beschrieben habe, kann ich eigentlich keine echten Selfies posten, aber ich kann Reaktions-Selfies von mir posten. Das heißt, wenn ich einen Clip mir anschaue, dann kann ich diesen Clip dann auch bewerten und das mache ich einfach dadurch, dass ich ein Instant-Selfie während des Guckens abschicke und das geht auch, das sieht niemand, dass ich das losschicke, das bekommt nur der das Video hochgeladen hat. Das heißt, das ist so eine interessante Ansicht, das heißt, ich habe mal so ein Video von mir hochgeladen und auf einmal hatte ich so ein paar Gesichter von komischen Leuten, die auf irgendwelche dunklen Displays geschaut haben. Also das war schon irgendwie ein sehr kurioses Erlebnis.
Könnte man also sagen, dass diese App Beam eher so eine Art Klon ist von Snapchat, Vine oder Meerkat oder Periscope?
Also ich glaube, die App ist eigentlich so, hat schon Ähnlichkeiten. Also bei Vine werden die Videos ja auch nicht großartig verändert. Bei Meerkat und Periscope sind die Inhalte so ähnlich flüchtig. Und Snapchat ist auch ein an sich geschlossenes System. Und irgendwie treibt die App diese Funktionen so ein bisschen auf die Spitze. Aber das ist am Ende dann doch eine ganz eigene App. Also man weiß nicht so genau, was soll ich eigentlich damit machen. Und für mich ist das eher so eine Schlüsselloch-App. Das heißt, ich kann in das Leben anderer Nutzer eintauchen, um schauen, was haben sie eigentlich vor sich gehabt, so in diesen komischen oder kurzen Sequenzen, die sie dann hochgeschoben haben. Das Problem ist so ein bisschen, die App ist erstmal schwer zu verstehen und die Frage, wozu soll ich sie eigentlich benutzen, das erklärt sich einfach nicht. Das machen die anderen Apps, die du da gerade genannt hast, deutlich besser.
Trotzdem gibt es einen ganz großen Hype um diese App, die mit einem Namen verbunden ist, vor allem auch Casey Neistat. Wer ist denn das eigentlich und steckt er allein hinter dieser App?
Also er hat ein krasses Team um sich herum gebaut und er muss ist auch wirklich, den kann man nur als Video-Tausendsasser bezeichnen. Sein YouTube-Kanal, der hat 800.000 Abonnenten. Deswegen ist diese App auch erstmal so durch die Decke gegangen, weil natürlich viele seiner Abonnenten gucken wollten, was ist dahinter. Er experimentiert ansonsten viel mit Snapchat und er war eigentlich auch schon YouTuber, als es YouTube noch gar nicht gab. 2003, da ist er regelrecht international bekannt geworden mit so einem Kurzfilm, der hieß iPod Dirty Secret. Und da hat er Apple wegen des nicht austauschbaren Akkus des iPods richtig eingeheizt. 2008 hat er mit seinem Bruder sogar eine Kurzserie an den Pay-TV-Anbieter HBO in den USA verkauft. Also der kennt sich wirklich aus im Video, probiert viel aus. so wie jetzt mit dieser App. Und diesmal hat er auch Unterstützung von Matt Hackett. Das ist ein ehemaliger Manager von Tumblr, von ja, dem Microblogging-Dienst. Und dort war er Vice President of Engineering. Also das ist schon ein großer Denker und ein großer Techniker, die diese App maßgeblich prägen.
Kurzes Fazit noch von dir, Daniel, zur App. Ist das was Nachhaltiges? Wird das bleiben? Oder was ist dein Fazit?
Also ich glaube, das ist jetzt nicht die neue Video-App, die wir jetzt alle haben müssen. Also neues Facebook und Twitter ist das schon gar nicht. Denn der Grund ist, man weiß eigentlich nicht so genau, was einem erwartet. Der Zugang zu den Inhalten, der funktioniert nicht so richtig. Für mich ist Beam eher ein Debattenbeitrag. Denn die Macher haben sich ordentlich Gedanken gemacht über das, was gerade im Netz nervt und was in der Netzwelt noch nicht rund läuft und haben halt einfach, statt zu meckern, einen Gegenentwurf angeboten. Und ich muss sagen, das ist gut, dass das so eine Art Debattenbeitrag ist.
Ah ja, ein neuer Debattenbeitrag also im Social-Video-Netzwerk. Vielen Dank, Daniel Fiene. Wir unterhalten uns gleich noch mit dem Filmkritiker Berg Rebhandel darüber, was dieser Debatteneintrag vielleicht auslösen könnte und wie er in die Geschichte des Bewegtbilds einzuordnen ist. Aber vorher gibt's Netzmusik.
Ja, und zwar von Anitech aus New Jersey. Die macht nicht einfach nur Musik, sondern er ist ein Mann, ist Musik. Er spielt Piano, Cello, Klarinette, Gitarre, Bass, Schlagzeug und ist auch ein veritabler Scratch-DJ. Und zu seinen Einflüssen zählt sowohl der russische Pianist Rachmaninow als auch der Hip-Hop-Producer Fat John.
Und diese Mischung hört man dann seiner Musik auch an. Zu seinen typischen Oldschool-Hip-Hop-Klängen mischen sich auch Einflüsse aus Jazz, Funk und Ambient. Was dabei herauskommt, hören Sie auf seinem, Achtung, 33 Titel starken Album Luna. Darauf zu finden ist unter anderem auch der Song Back to Me.
My thoughts are so empty whenever you leave me, so leave it only for a day, found in desperation of a body. We need our soul, come and unpurge in me, skinless cold body. We need our soul, come and unpurge in me, skinless cold. Come and dance in the shadows of my love, all the monsters came. I stay on you.
Thank you.
Wir diskutieren hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur über Beam, eine neue Video-App, die eine Gegenbewegung zur übertriebenen Selbstinszenierung im Social Web werden soll. Daniel Fiene hat uns gerade erklärt, was die App kann. Jetzt wollen wir von Bert Rebhandl die Chancen und Auswirkungen uns erklären lassen.
Der Journalist, Filmkritiker und Sachbuchautor bringt das Film-Medien-Kulturmagazin Cargo raus, schreibt für die FAZ und beschäftigt sich mit Film und anderen Bewegtbildern auch im historischen Kontext. Und wir wollten als erstes von ihm wissen, wie verändert sich denn das Film, wenn man wie bei der App Beam nicht durch den Sucher schaut, also gar nicht sehen kann, was man da gerade filmt?
Ja, das macht die Aufnahme vielleicht spontaner, auch fragwürdiger oder beziehungsweise weniger fotografisch in dem Sinn, wie man früher eben fotografisch dachte, nämlich als ein bewusst komponiertes, schönes Bild, das man mit Absicht gemacht hat. Aber im Grunde rekapituliert das Digitale hier auch wiederum nur Sachen, so wie es das in fast allen Bereichen tut, die es in den anderen, in den analogen Bereichen früher schon gab. Zum Beispiel hat Avantgarde-Film, als die leichteren Kameras aufkamen, Super-8-Kameras und so weiter, da war das auch eine Zeit lang sehr en vogue, dass man eben nicht durchgeschaut hat, sondern die Kamera gewissermaßen unbewusst bewegt hat und so weiter. Neu ist es nicht, ja, neu ist es in dem Zusammenhang, in dem es hier auftaucht, nämlich als eine Kritik gewissermaßen an der Bildproduktion, die uns die anderen Netzwerke ständig nahelegen.
Sie sagten, Beam verändert nicht wirklich das Verhältnis zu unserem Drang, uns ständig selbst irgendwie abbilden zu wollen. Warum ist es dennoch interessant?
Interessant finde ich es vor diesem Hintergrund, dass eben angesichts dessen, dass sich ja ein paar von den digitalen Molochen inzwischen so stark erwiesen haben, dass wir überhaupt nicht mehr darum herumzukommen scheinen, eben Twitter, Facebook, auch Google in gewisser Hinsicht, dass eben Leute suchen nach neuen Möglichkeiten. Ich sehe den Aspekt des sozialen Netzwerks eigentlich daran als den interessantesten. Dass man die Kamera auf den Unterarm oder auf das Herz hält, um irgendwie abzudrücken, das ist, glaube ich, ein Gimmick, der nicht besonders spezifisch ist. Ja. Interessanter fände ich zu schauen, welche Formationen im Sozialen das bilden könnte.
Was haben Sie da für Ideen? Also was könnte dabei herauskommen?
Vielleicht könnte es so etwas wie eine spontane, nicht ausgesprochene Dating-App auch sein. Es ist ja so, dass man eben mit Selfies auf diese Videos reagieren kann und so weiter. Man sieht gewissermaßen, wer einen liest oder sieht. Aber warum schickt man denn ein Video in eine im Prinzip offene Menge, wie es hier der Fall ist? Man möchte wahrgenommen werden und gewissermaßen Echos bekommen. Und das sind eben schon die Anfänge zu Beziehungen, sozialen Beziehungen und so weiter.
Werbeargument für die App Beam lautet ja, dass wir damit authentischer werden, dass wir uns also authentisch darstellen und nicht mehr inszenieren wie vorher in den bisherigen sozialen Netzwerken. Die Frage ist aber, was bedeutet eigentlich Authentizität im Netz?
Ich glaube, dass Selfies sind ja genauso authentisch wie jetzt, sagen wir, diese Bilder, von denen man behauptet, es wäre eine Instanz weniger dazwischen geschaltet, weil sie vorgeblich spontaner gemacht werden. Selfies sind genauso authentisch, weil sie eben diesen Wunsch ausdrücken, im Digitalen wahrgenommen zu werden, und zwar in diesen Formen, eben in denen man sich selber gefällt. Ja. Das sind alles Authentizitätsmuster, ja, die wir aus anderen Bereichen kennen, die im Grunde nicht so weit von der autobiografischen Literatur vor 200 Jahren nicht fern sind, wie wir glauben, und die jetzt das Digitale in einem sehr, sehr rapiden Tempo einfach noch einmal rekapituliert mit immer neuen Ideen, aber die Grundmuster sind nicht wirklich neu.
Das heißt, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, also auch die Historie des sozialen Netzes, da sind ja alle Dienste, die jetzt groß sind, haben ja angefangen als, wir bieten das authentische Erlebnis, also das authentische Selfie bei Instagram mit einer alten Ästhetik oder die authentische Twitter-Nachricht, das war am Anfang auch so, man schreibt ungefiltert ganz kurz ins Netz und das weicht dann immer, je länger so ein Dienst dauert, einer Inszenierung. Gibt es also sowas wie diese rohe Authentizität, die uns versprochen wird, überhaupt gar nicht? Kann es die überhaupt gar nicht geben?
Es kann sich, glaube ich, wirklich nur als Annäherung geben. Die Annäherung wäre gewissermaßen, jemand setzt sich vor eine Kamera und spricht einen ganz unbefangenen, persönlichen, ehrlichen Monolog, ja, und versucht so wenig wie möglich durch die Kamerasituation sich ablenken zu lassen oder gewissermaßen für die Kamera zu performen, lässt sich aber schon nicht ganz vollständig unterdrücken. In dem Moment, wo wir wo reinschauen, oder ich spreche jetzt gerade in ein Mikrofon, spreche ich anders, als wenn wir jetzt ohne Mikrofon sprechen würden. Das heißt, diese Idee, authentisch zu sein, ja, von der die westliche Kultur immer so ein bisschen auch besessen war, weil sie den Individualismus stärker hervorgebracht hat als andere Gesellschaften, das ist für uns so ein eher imaginärer imaginärer Fluchtpunkt, aber wir sind immer in einem Mischverhältnis authentisch. Das Mischverhältnis wird durch die Apparate gebildet, mit denen wir zu tun haben und auch durch die Menschen, auf die wir uns beziehen und durch die Dinge, die wir im Kopf haben und so weiter. Und richtig authentisch zu sein, ist, glaube ich, eine Lüge natürlich, ja, die allerdings einen bestimmten Sinn natürlich hat. Denn die Apparate wollen ja, dass wir uns so ungeschützt wie möglich preisgeben.
Das andere, womit Authentizität oft verbunden wird, ist ja die Dauer der Wahrnehmung. Und das ist ja bei allen anderen Sachen, die wir kennen, so, das wird alles dauerhaft archiviert. Und bei Beam ist es so, das verschwindet. Ich kann es als Rezipient nur einmal sehen und dann ist es für mich weg. Ich kann es auch gar nicht weitergeben. Woher kommt diese Idee, dass Flüchtigkeit Dinge auch irgendwie echter macht?
Ja, das hat wohl sicher auch damit zu tun, dass die klassische Form, in der wir uns Subjektivität denken, ist gewissermaßen das Archiv. Ja, ich bin jetzt eine bestimmte Zahl von Jahren alt, habe Erinnerungen gesammelt, Fotoalben zu Hause und das häuft sich sozusagen allmählich an. Ja, ich speichere gewissermaßen die ganze Zeit mich selber, auch in meinem eigenen Gehirn. Da sind dann Dinge wie Snapchat oder eben auch Beam, die spielen gewissermaßen mit dem Gegenteil dessen. Ja, man fragt sich allerdings ein bisschen, warum soll man dann überhaupt das irgendwie tun? Was bleibt denn sozusagen von dieser Beschäftigung? Insgesamt ist Beam für mich eine Idee, sozusagen, die diese Beschleunigung auch der Attention Span irgendwie sehr stark zu intensivieren scheint. Und auch das geht mir in eine Richtung, die im Grunde das Digitale überstrapaziert.
Wir sind uns anscheinend einig, dass die App Beam jetzt nicht groß und langhaltig uns erfreuen wird. Aber es gibt immer wieder diese Idee einer Authentizität, einer Spontanität, die irgendwie im sozialen Internet verwirklicht werden kann. Haben Sie eine Forschung davon, wo wir uns da in Zukunft hinbewegen? Also vielleicht eine App, die Sie entwerfen würden, was würde die können? Wie sieht Authentizität im Netz aus, diese vorgeschobene?
Ich glaube erstens, dass man Beam natürlich noch nicht abschreiben sollte, weil diese Apps ja auch immer sehr viel und sehr schnell lernen aufgrund des Nutzerverhaltens. Das ist eben etwas, das sind ja kluge Leute, die dahinter stehen und die beobachten sehr genau, was damit passiert. Für mich ist eigentlich im Grunde wäre wünschenswert ein Facebook, das in öffentlicher oder in persönlicher Hand sich befindet. Ja. Ich möchte irgendwo gewissermaßen digital präsent sein und einen Überblick darüber haben, welche Leute mit mir in Kontakt sind. Ja. Ich liebe sehr diese Möglichkeiten zu kommunizieren, in Kommentarspalten kleine Salons zu eröffnen für eine Viertelstunde und so weiter. Alles das ist ganz wunderbar. Ja. Man müsste im Grunde Facebook neu erfinden, indem man es öffentlich-rechtlich vielleicht einrichtet. So, das ist eine Idee von mir, der ich ein bisschen nachhänge, weil ich auch keine bessere Idee habe. Das heißt, im Grunde bräuchte es eine Infrastruktur, der man vertrauen könnte. Und das müsste eine bürgerlich-republikanische sein.
Tja, Markus, so geht das. Von so einer kleinen App, die Social Video erneuern will, zur großen Forderung nach öffentlich-rechtlichen Infrastrukturen für soziale Netzwerke. Wahnsinn. Bert Rebhandl war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir müssen noch drei wichtige Punkte durchdiskutieren, Markus.
Ja.
Erstens der Name.
Der Name, ja. Ich finde es ja lustig sozusagen, dass also Amerikaner machen es ja grundsätzlich nicht unter, wir revolutionieren alles. Und dass der Name so ein totaler Fehlschlag ist eigentlich, weil warum spricht man das nicht Be Me aus? Weil das eigentlich die Quintessenz dieser App ist doch die Perspektive des Selbst, die man ins Internet teilt. Und das steckt doch, es wird auch geschrieben, B-E-M-E, aber man sagt Beam, nicht Be Me. Ich verstehe es einfach nicht.
Okay. Zweitens, innovative Aufnahmetechnik.
Naja, das Problem ist, das funktioniert ja so, man drückt das Handy an die Brust, wenn die App an ist. Und das hat zwei Konsequenzen. Erstens, ich kann es nicht benutzen, weil ich kein aktuelles iPhone habe und auf dem iPad funktioniert es nicht, weil das nicht diesen Annäherungssensor hat. Und es macht es auch schwierig für die Hälfte der Bevölkerung, das zu benutzen, weil bei Frauen, so habe ich zumindest in der Wired zum Beispiel gelesen, sind die Brüste dann ab und zu mal im Weg. Und das finde ich total faszinierend. Da wird so eine App entwickelt, die soll die Social-Media-Revolution sein und dann hat man nicht mal drüber nachgedacht, was Menschen mit Brüsten, von denen es ja jetzt doch ein paar gibt, damit machen.
Es diskriminiert also Frauen.
Könnte man sagen.
Skandal.
So sieht das aus.
Skandal. Aber wenn du, also okay, du wolltest mich fragen, aber hast es nicht getan. Ich sag's trotzdem, ich würde es nicht nutzen. Aber so ein bisschen aus Faulheit, ehrlich gesagt, weil ich keine Lust hätte, mir da irgendwie was
zu aber das ist, auch das ist auch sozusagen ein Qualitätsmerkmal. Ne? Wenn eine App es nicht schafft, dich aus deiner Faulheit rauszureißen, dann war sie einfach nicht gut genug. Keine Revolution.
Aber würdest du es nutzen, wenn du könntest? Also wenn du die Technik hättest?
Nee, ich habe mir die, also ich habe es ein bisschen angeguckt und ich finde es halt Quatsch, weil diese Suche nach Authentizität funktioniert einfach nicht. Weil alles, was da passiert ist, da kommen halt verwackelte Videos. Und das ist so. Es ist ja nicht so, dass man nicht genug Zeit verschwenden kann im Internet. Da brauche ich das jetzt nicht noch mit dazu.
Okay. Wir bleiben aber in dieser Sendung noch bei der Suche nach Authentizität.
So sieht's aus.
Später, jetzt erstmal Musik.
I keep thinking.
Shadows war das, hieß dieses Stück von Draco and the Zodiac, einer dreiköpfigen Band aus Ecuador.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die hat uns heute Tim Wiese mitgebracht. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Eben haben wir uns ausführlich mit dem neuen Videonetzwerk Beam beschäftigt und am Ende des Gesprächs hat Bert Rebhandl, ein Filmkritiker, ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk gefordert.
Genau, und als seien seine Wünsche erhört worden, gibt es nun ein Projekt von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales namens TPO. Das steht für The People's Operator, also Bürgeranbieter, mal ganz grob übersetzt. Ist das jetzt ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, Tim?
Naja, sagen wir mal so, es ist zumindest nicht so kommerziell wie die bestehenden Anbieter. Die Idee dahinter, TPO will Mobilfunkdienst, soziales Netzwerk und digitale Spendensammelstelle sein. Alles ohne Werbung. Jimmy Wales beschreibt die Idee in einem Manifest ganz bescheiden so, ähnlich wie Twitter, aber besser. Eine Beta-Version ist bereits online, die erinnert allerdings erst einmal an Facebook. User haben ein Profil, es gibt Fotoalben und man kann Dinge posten, die man dann auch kommentieren kann oder die Leute liken können. Für Wales macht der Umgang mit Usern und ihren Daten den entscheidenden Unterschied zu anderen Netzwerken. Die würden ihre Mitglieder nämlich nur als Ware sehen, die an Werbekunden verkauft würde. TPO hingegen unterstütze wohltätige Zwecke, die den Usern am Herzen liegen. 10% der Monatsbeiträge sollen nämlich gespendet werden.
Was tun mit dem Hass im Netz? Das haben wir letzte Woche hier bei Breitband gefragt und eine Stunde ausführlich über Mobbing, aggressive Kommentare und Shitstorms diskutiert. Nachzuhören übrigens auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Die Diskussion bleibt aktuell. Diese Woche gab es das nächste prominente Opfer, aber auch einen Medienwissenschaftler, der einem Shitstorm positive Seiten abgewinnen kann. Inwiefern?
Das Opfer, das war Till Schweiger. Er hatte auf seiner Facebook-Seite für eine Spendenaktion für Flüchtlinge geworben. Die Folge: in den Kommentaren ließen dumpfe Wutbürger mal so richtig braune Luft ab. Erst recht, als der Schauspieler darauf reagierte und postete: Verpisst euch von meiner Seite, empathieloses Pack. In den ARD-Tagesthemen hat er dann versucht, die heftigen Reaktionen auf sein Posting zu erklären.
Weil sie den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und in irgendwelchen Reality-Shows sehen, wie sich irgendwie stumpfe Leute gegenseitig beleidigen, runtermachen, dissen. Und das prallt nicht an einem ab.
Er selber wolle sich von dem Hass im Netz aber nicht beeinflussen lassen.
Die wollen ja eigentlich, dass man mundtot gemacht wird und dass man die Schnauze hält, aber ich denke nicht dran.
Mit Shitstorms im Allgemeinen beschäftigt sich der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Er hat in dieser Woche dafür plädiert, dass man sie nicht nur negativ sehen darf. In einem Interview mit der dpa hat er von einer pauschalen Diffamierung der Netzszene gesprochen. Er meint, in dem kollektiven Empörungssturm könnten sich große gesellschaftliche Fragen zeigen. Wir müssten nur lernen, einen Shitstorm zu lesen und zu dechiffrieren.
Da frage ich mich, was für ein Emoji zu dieser Einschätzung des Herrn Pörksen passt. Vielleicht ein lachendes Gesicht, ein zorniges und ein weinendes?
In dieser Woche wurde zumindest über diese kleinen Bilder im Netz diskutiert und auch die wurden auch sehr schwer gefeiert. Es gibt nämlich einen neuen Emoji-Trend, Tim. Und wie sieht der aus?
Es ging damit los, dass Lieblingsschriftsteller und Philosophen mit Hilfe von Emojis dargestellt werden sollten. Also ihr Werk und Wesen verdichtet auf ein Symbol. Das war ein Vorschlag von Nils Marquardt vom Philosophie-Magazin. Auf Twitter hat er die Aktion losgetreten. Franz Kafka, der ist zum Beispiel ein Käfer. Klar, das spielt auf die Verwandlung an. Das Weinglas, das steht für Jean-Paul Sartre, weil er gerne mal einen getrunken hat. Ja, und der Trend, der zuckt dann aber noch größere Kreise. Mittlerweile werden Filmtitel mit Emojis übersetzt. Auch hier ein Beispiel dafür. Das Äffchen, das sich den Mund zuhält und zwei Schafe, steht zum Beispiel wofür?
Na, Frau Linz?
Das schweigende Lämmer.
Sehr gut. Und hier noch ein Beispiel. Das Gespenst mit einem Briefumschlag. Welcher Film ist da gemeint?
Mein peinlichster Lieblingsfilm Ghost. Nachricht für Sam.
Absolut.
Sehr schön. Vielen Dank, Tim Wiese. Und alle Links auch zu den Emoji-Rätseln auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort gibt es auch die nächste Netzmusik. Hinter Eric und Magil stehen die zwei reisefreudigen Berufsmusiker und langjährigen Freunde Ryan Weber und Eric Ostermann. Schon vor Jahren haben die beiden Amerikaner in britischen Campen zusammen Musik gemacht. Doch nach einer gemeinsamen EP und einem hochgelobten Album trennten sich die Wege der Freunde wieder. Aber
sie haben wieder zusammengefunden durchs Internet. Und sie schreiben ihre Songs via E-Mails und lauschen Tracks so per Ferne ab. Und jetzt hören wir ein Stück Take On Too Much.
Countdown.
Breitbandbesprechung.
Authentizität im digitalen Zeitalter, das ist nicht nur das Thema bei der App Bebeam, über die wir heute schon gesprochen haben, oder wenn es darum geht, sich in sozialen Netzwerken zu präsentieren. Nein, auch beim Reisen wollen wir möglichst authentisch sein, nicht in schnöden Hotels abhängen, sondern uns schön integrieren in die reale Alltagswelt am Urlaubsort.
Und wo geht das am besten? Indem man bei Leuten zu Hause einzieht. Die populärste Vermittlungsplattform solcher Ferienwohnungen ist Airbnb. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley hat gerade erst kürzlich Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar eingesammelt und sein Werk stärkt damit auf 22,5 Milliarden US-Dollar.
Schön für die Reisenden, doch was kommt da auf die Städte zu? Darüber haben wir mit dem Journalisten Hanno Rauterberg gesprochen. Er ist Autor des Buches Wir sind die Stadt, urbanes Leben in der Digitalmoderne, und haben ihn zuerst gefragt, was denn das Leben seiner Meinung nach, das urbane Leben in der Digitalmoderne, ausmacht.
Ja, mein Eindruck ist, dass durch unser Verhalten im Netz, die Art und Weise, wie wir uns dort bewegen, unsere Form der Bewegung und der, ja, auch unser Denken über die Stadt sich grundlegend verändert haben. Und ich beobachte, dass halt sehr viele Leute heute mit größter Selbstverständlichkeit in den öffentlichen Raum hineingehen und ihn auch für sich in Besitz nehmen. So wie sie auch den öffentlichen Raum des Internets für sich in Besitz nehmen, um dort Dinge auszuprobieren, die es bislang vielleicht so noch nicht gab, oder um sich mit anderen Leuten kurz zu schalten oder um bestimmte Projekte des Teilens, das ja sehr beliebt ist, dort zu verwirklichen. Das bekannteste Projekt zum Beispiel ist Wikipedia. Das wäre vor 20 Jahren so noch nicht vorstellbar gewesen.
Und eine Stadt voller Ferienwohnungen, ist das eine weitere Form der Inbesitznahme der Stadt?
Ja, es gibt tatsächlich diesen Trend, dass viele Leute nicht in ein Hotel ziehen wollen oder in eine Pension ziehen wollen, wenn sie in einer anderen Stadt Urlaub machen, sondern sich eine Ferienwohnung suchen. Das liegt einmal daran, dass das oft preisgünstiger ist, nicht immer, aber doch oft. Liegt aber auch daran, dass die Leute gerne möglichst authentisch wohnen wollen, lieber bei jemandem zu Hause unterkommen wollen, weil sie auch ein bisschen mitbekommen wollen von dem Leben, das dort so läuft auf der Straße in dem Kiez. Und deswegen sind bestimmte Kieze besonders populär, mit der Folge, dass jetzt dort eben Leute ihre Wohnung umwidmen und Ferienwohnungen daraus machen, was wiederum zur Folge hat, dass die Wohnungsknappheit noch weiter zunimmt. Deswegen große Proteste dagegen.
Ich wollte gerade fragen, also diese Suche nach Authentizität, das ist ja oft im Internet verbunden mit neuen Angeboten, hat aber meistens zur Folge, dass sich dann die Inszenierung total verschärft und noch weiter ausgetrieben wird. Und das ist doch hier auch so. Wie wirkt sich diese Entwicklung denn auf das Stadtbild aus?
Ja, auf das Stadtbild wirkt es sich insofern aus, als plötzlich Wohnungen im Haus, in dem ich lebe, einige Zeit im Jahr leer sind und plötzlich da immer Leute auftauchen, die ich nicht kenne. Normalerweise kennt man sich ja so ungefähr, jedenfalls vom Sehen, wenn man gemeinsam in einem Etagenhaus wohnt. Es ist so ein gewisser Entfremdungseffekt, und viele in bestimmten Vierteln, man muss ja sagen, es betrifft vor allem Großstädte und auch nur in den Großstädten dann auch eher nur die Innenviertel. Viele haben dann manchmal den Eindruck, sie lebten eher in einem Zoo und seien die Zootiere, die immer zu besichtigt worden wären. Also so auch da dieser Entfremdungseffekt, der dazu führt, dass Leute eben plötzlich das Gefühl haben, diese Art von Fremdheit ist ihnen nicht recht, also diese Art von Befremdung nicht. Und auch die Fremden, die wären sie am liebsten auch wieder los, weil es eben das eigentliche Leben immer so mit so einer seltsamen Außenperspektive kombiniert.
Und was ist mit der Subkultur in den Bezirken, die überwältigt werden von einer großen Zahl von Touristenferienwohnungen und Ausflügern? In Berlin ist das etwa Kreuzberg oder Prenzlauer Berg?
Ja, ich glaube, wie gesagt, diese Subkulturen, die fühlen sich dann auch etwas seltsam besichtigt, also als würden sie in einem Zoo oder in einem Museum leben und es kämen ständig Leute vorbei, die sie fotografieren und bestaunen, wie fremd das hier alles ist, wie exotisch das ist. Und das führt natürlich in der Folge dazu, dass viele Leute das Gefühl haben, sie können ihr eigentliches Leben nicht mehr eben unbeobachtet führen. Und bestimmte soziale Zusammenhänge werden jedenfalls schwieriger. Umgekehrt muss man sagen, dass das natürlich eine Erscheinung ist, die dem Tourismus tatsächlich eigen ist, seitdem es Tourismus gibt, seitdem es Massentourismus gibt, muss man sagen, dass Orte, die vorher so wunderbar idyllisch waren und ursprünglich waren, durch den Tourismus überformt worden sind. Also wenn wir an bestimmte Alpendörfer denken oder an bestimmte Ferieninseln in der Nordsee, die plötzlich dann eben überall Fremdenzimmer anbieten und damit den ursprünglichen Charakter eines Fischerdorfs beispielsweise verlieren. Also dieser Moment der Inszenierung wird tatsächlich immer stärker, Neu ist eben, dass Leute auch vorwiegend bestimmte jüngere, intellektuellere Schichten auch gerne in Großstädten Ferien machen, ihren Urlaub verbringen. Und deswegen diese doch für uns immer noch seltsam erscheinende Erfahrung, dass plötzlich auch eben in der Großstadt Fremdenzimmer ausgewiesen werden, was man eben vorher nur aus kleineren Urlaubsorten kannte.
Aber pervertiert das nicht dann Ihre Idee vom Urbanismus von unten, indem Sie sagen, dadurch, dass der öffentliche Raum in Besitznahme ergriffen wird, wird er attraktiv für diese Art von Sharing und dadurch wiederum ist er nicht mehr für die Bürger verfügbar, weil er diesem Wirtschaftszweig, zu dem es ja geworden ist, zur Verfügung steht?
Ja, das stimmt. Also es werden dann plötzlich große Konzerne, muss man sagen, auf diese ursprünglich ja sehr idealistischen Ideen aufmerksam. Also Airbnb ist ein Beispiel, Uber oder Uber ist ein anderes Beispiel, wo man eben anfängt, Autos miteinander zu teilen. Also diese Idee ist genauso attraktiv wie die Ursprungsidee von Airbnb, zu sagen, Mensch, ich habe hier eine Couch und warum soll da nicht ab und zu jemand übernachten? Und umgekehrt möchte ich auch gerne ab und zu bei jemand anderen in einer anderen Stadt übernachten können. Und wir teilen uns das sozusagen, wir sparen uns gemeinsam das Hotel. Eine schöne Idee, wird aber eben pervertiert in dem Moment, in dem Leute einsteigen, die richtig großes Geld damit machen wollen. Da kann man nur versuchen, gegenzusteuern und vielleicht auf großer Ebene, auf hoher Ebene auch gegenzusteuern, indem man tatsächlich versucht, eine andere Wohnungsbaupolitik zu machen. Denn gäbe es eine andere Wohnungsbaupolitik, beispielsweise durch viel mehr Genossenschaftsbauten, als wir sie bisher haben, dann gäbe es das Problem der Wohnungsknappheit nicht und dann damit auch nicht das Problem der Ferienwohnungen in begehrten Kiezen.
Es wird ja auch schon versucht, jetzt schon politisch gegenzusteuern durch entsprechende Gesetze, sowohl bei Uber als auch bei Airbnb. Der Vorschlag jetzt, Genossenschaften zu schaffen, ist ja nur eine Möglichkeit, die auch nicht sofort umsetzbar ist. Hinzu kommt ja, dass viele auch das machen, einfach um Geld zu sparen, weil es kostengünstiger ist. Aber was kann man jetzt kurzfristig tun, um dieser Pervertierung, wie Sie es nennen, etwas entgegenzusetzen?
Ich glaube, da lässt sich dann nur an das Gewissen der Einzelnen appellieren. Ich weiß nicht, ob das so besonders fruchtbar ist am Ende, aber sich darüber klar zu werden, was das für Folgen hat. Für den Einzelnen scheint es ja erstmal unproblematisch, wenn er eine Wohnung umwidmet und sagt, naja, ist ja nur eine Wohnung von sehr vielen Wohnungen, die jetzt als Ferienwohnung genutzt wird. Aber in der Masse verändert es dann das Stadtbild und verändert es auch das Stadtempfinden oder das Stadtgefühl, das Gefühl dafür, irgendwo zu Hause zu sein. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite wäre zu sagen, naja, vielleicht müssen sich auch die Städter in den sehr begehrten Kiezen in gewisser Weise damit abfinden, dass es diese Veränderungen gibt. Die Stadt ist eben immer ein Ort gewesen, der Veränderung bedeutet, der Veränderung verlangt. Wer keine Veränderung will, der muss aufs Dorf ziehen. Das ist der Grundcharakter des Dorfes. In der Stadt werden sich die Dinge immer verschieben. Und dass das mit Verdrängung einhergeht, mit Entfremdungsgefühlen einhergeht, das ist nicht schön, aber tatsächlich auch eine Urerfahrung der Stadt.
Sagt der Journalist und Buchautor Hanno Rauterberg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerade haben die BKs aus Frankreich ihre aktuelle EP Pressures veröffentlicht. Dabei klingen die Songs so gar nicht nach Druck, sondern passend zur Jahreszeit sommerlich leicht.
Und auch das Cover der EP verbreitet mit Pool, Palmen und Schwimmreifen angenehmste Sommerlaune. Und die geben wir jetzt weiter und spielen den namensgebenden Titelsong, bei dem Sie sich trotzdem entspannen können, Pressures. You sent me
Bitcoin und Finanzkrise, das sind zwei Seiten einer Medaille. Eingeführt wurde die virtuelle Währung 2008, ein Jahr nachdem die letzte globale Finanzkrise ausgebrochen war.
Über 4 Billionen Dollar gingen in dieser Krise verloren. Die Wirtschaftsleistung brach ein. Entwicklungs- und Schwellenländer standen am Rande des Abgrunds. Deshalb, so der Plan einer kleinen Entwicklergruppe, muss die Macht der Banken gebrochen und dem Jonglieren mit dem Geld ein Ende gesetzt werden.
Die Technologie Bitcoin sollte genau das tun und ein alternatives Geldsystem schaffen, das vom Volk verwaltet wird und von den Banken unabhängig ist. Massen wurden mit diesem Konzept seitdem noch nicht erreicht.
Aber Bitcoin kann in einer Krise hilfreich sein, wie sich jetzt in Griechenland zeigt. Nachdem tagelang die Banken geschlossen waren und man kaum Geld abheben durfte, wurde Bitcoin für viele zur Alternative, wie Panayotis Gavrilis beobachtet hat.
Ein Mitarbeiter eines spanischen Startups zeigt am orangenen Bitcoin-Automaten, wie Stavros Messinis per Touchscreen und Codescanner einen 10-Euro-Schein in digitale Bitcoin-Einheiten umwandeln kann.
The bill, now we put next, and that's it.
Der 43-jährige Stavros Messinis hat 2003 das Cube gegründet, ein Coworking Place im Zentrum Athens, das Büroräume für rund 30 Startup-Unternehmen bietet. Und hier in der Eingangshalle steht jetzt ihr erster Bitcoin-Automat. Das ist ein Pilotprojekt innerhalb unseres kleinen Ökosystems hier im Cube. Es gibt auch andere Unternehmen, die uns Automaten gebracht haben. Wir suchen jetzt nach geeigneten Stellen, um sie zu verteilen. Es gibt auch schon Interesse. Der allererste wurde in einem Buchladen aufgestellt. Seitdem es in Griechenland ein Limit beim Geldabheben gibt, wurden innerhalb einer Woche gleich 3 unterschiedliche Bitcoin-Automaten ins Cube geliefert. Täglich erkundigen sich Unternehmer nach einer möglichen Bitcoin-Alternative, um die Einschränkungen, vor allem bei Überweisungen ins Ausland, zu umgehen. Dabei wächst die Bitcoin-Community in der ganzen Stadt. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du in 48 Läden mit Bitcoin bezahlen. In einer Taverna, in Fitnessstudios, in einer Kanzlei, in einem Computerladen. Es gibt viele und es werden auch mehr. Wir wollen, dass Bitcoin bekannter wird als Mittel für Transaktionen, damit du es in mehr Orten einsetzen kannst, aber auch um selbst in Bitcoin bezahlt zu werden. Vor dem Cube steht mit Rucksack der Luxemburger Felix Weiß, der sich selbst Bitcoin Traveler nennt.
Ich bin jetzt seit Januar unterwegs, bin vor allem jetzt durch Osteuropa gereist, war in der Türkei, war auch in der Ukraine und jetzt bin ich wieder in Griechenland, als ich gehört habe von den Kapitalkontrollen und wollte den Leuten halt einfach zeigen, dass es halt auch Alternativen gibt zum Eurosystem.
Felix Weiß will ein ganzes Jahr um die Welt reisen und nur Bitcoin benutzen. Also statt Euroscheine im Portemonnaie ein digitales Konto auf dem Smartphone. Für seine Reise hat er sein ganzes Erspartes in Bitcoins umgewandelt, benutzt kein Bankkonto und hat sogar seine Kreditkarte durchgeschnitten.
Der Trip ist definitiv kein Urlaub. Es ist oft sehr, sehr mühsam, Plätze zu finden, die Bitcoin akzeptieren. Es ist halt noch relativ unbekannt. Es gibt allerdings, was mir aufgefallen ist, in jedem Land, in dem ich jetzt war, eine kleine, aber sehr enthusiastische Community, die die Idee des Bitcoins auch gut findet und die waren alle meistens recht hilfreich.
Felix Weiß schlägt sich als freiberuflicher Programmierer durch und will am liebsten auch in Bitcoin bezahlt werden. Die digitale Währung ermöglicht weltweite verschlüsselte Zahlungen zwischen 2 Personen ohne Mittelsmann. Das heißt, ohne Bank und ohne Kreditkartenunternehmen.
Das Gute an Bitcoin ist meiner Meinung nach, dass es halt die erste Währung ist, die vollkommen dezentral ist, mit einer begrenzten Anzahl, also die nicht jedes Jahr inflationiert wird und jeder User ist seine eigene Bank.
Da es insgesamt nur 21 Millionen Einheiten geben kann, die aber in sich weiter teilbar sind, hängt der Preis von Angebot und Nachfrage ab. Je mehr Menschen also Bitcoins haben wollen, desto teurer werden sie. Felix Weiß kennt aber auch die Schwachstellen.
Um Bitcoin zu benutzen, brauchst du halt immer eine Internetverbindung. Außerdem ist Bitcoin vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwer zu benutzen. Das muss einfacher werden. Die Sicherheit ist, wenn man sich nicht sehr technisch auskennt, nicht immer vollkommen zu gewähren.
Felix Weiß verteilt in der Athener Innenstadt Flyer, auf denen steht: Es ist Zeit für Plan B. Die junge Passantin nimmt den Zettel freundlich entgegen.
It's money.
Bitcoin.
Ist das ein deutsches Wort? Ich brauche es vielleicht. Wenn es diese digitale Währung gibt und uns rettet, das wäre gut. Retten, das könnte Bitcoin zumindest vorübergehend manche Startups aus dem Cube, die so ihre Lieferanten im Ausland bezahlen könnten. Immerhin, aber mehr auch nicht, sagt Cube-Organisator Stavros Messinis. Bitcoin ist kein Plan B für Griechenland. Bitcoin ist einfach nur eine digitale Währung. Ein Startup kann damit unabhängig Transaktionen durchführen, aber die Währung in Griechenland ist und bleibt der Euro. Dennoch haben viele Griechen durch die Kapitalverkehrskontrollen ihr Vertrauen ins Bankensystem verloren. Aber auch Bitcoin-Traveler Felix Weiß will nichts Falsches versprechen.
Bitcoin ist kein Krebsheilmittel. Also es ist nicht eine Wunderwaffe gegen alles, aber es ist das spannendste globale sozioökonomische Experiment, was wir aktuell haben. Es hat zumindest das Problem gezeigt, das Banken halt haben, dass das Geld, was du zur Bank bringst, eben nicht dein Geld mehr ist, sondern eine Forderung von dir gegenüber der Bank. Und die Forderung kann halt jederzeit gekündigt werden oder eingeschränkt werden.
Einschränkungen kennen die Menschen bereits auf Vagistri, einer kleinen Insel vor Athen. Dort gibt es nicht einmal eine Bank, nur einen Automaten, der oft leer ist. Der Bürgermeister überlegt nun, schon ab nächsten Sommer Agistri zur Bitcoin-Insel zu machen.
Panayotis Gavrilis über den Rettungsanker Bitcoin. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier Rang 1 mit Susanne Brokert. Und da geht es unter anderem um Theater im indischen Silicon Valley.
Bevor wir uns verabschieden, möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass auf unserer Webseite alles nochmal zum Download, Nachhören und Nachklicken zur Verfügung steht. breitband.deutschlandradiokultur.de. Und da gibt es auch die letzte Netzmusik. Die kommt von Jeffrey Philip Nelson. Er ist ein Singer-Songwriter, der schon 6 Alben veröffentlicht hat und jetzt einen neuen Song veröffentlicht hat, der vielleicht ein Vorbote auf ein 7. ist. Better Memories heißt er und damit verabschieden wir uns. Tschüss.
Tschüss.
Do when I told you we were through, you open up your arms to another. I thought we would be committed for the haul. I hope inside I'd make you a mother. Kicks in and multiplies within. I thought I'd be much stronger than I'm acting. The sadness will not quit. Why'd we have to split? The better memories made now are killing. Today will offer me a way to see your pretty face just in passing. Was seeing how things are, I'd run into you. Your body would be held by another. Multiplies within. I thought I'd be much stronger than I'm acting. The sadness will not quit. Why'd we have to split? The better memories made now are killing. Within, I thought I'd be much stronger than I'm acting.